Schön, dass ihr alle da seid. Wir machen es heute ein bisschen anders. Der Lobpreisblock kommt heute später und jetzt erst so ein bisschen die Predigt. Heute ist ja ein Feiertag. Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben und Feiertage haben es so an sich, dass sie sich immer wieder wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und man bespricht eigentlich immer wieder das Gleiche, aber das ist auch Sinn und Zweck dieser Feiertage, dass wir uns erinnern, weil es sind wichtige Momente in unserem Leben, es sind eigentlich Meilensteine in unserem Leben, besonders das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Deshalb werde ich heute ganz viel auch die Texte einfach sprechen lassen, ein paar Gedanken reinwerfen und dann auch werden die uns, die Predigt wird in zwei Teile unterteilt sein. Beim ersten Teil geht es darum wirklich, dass wir unsere Sorgen niederlegen, dass wir unsere Sünd und Scham ablegen und dann im zweiten Teil, dass wir das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, feiern und ihm danken dafür, dass er es vollbracht hat, dass er es geschafft hat und dass er uns seine ewige Erlösung geschenkt hat. Ich lese vor, dass wir uns einfach mal daran erinnern, dass wir die Story wieder mal so ein bisschen im Kopf haben aus dem Johannesevangelium Kapitel 19. Ich habe da einen Fehler gemacht, es ist nicht 1. Johannes, sondern Johannesevangelium, Kapitel 19. Ich lese einfach den Text vor und werde dann später dann einmal noch kurz darauf eingehen. Genau, also die Evangelien, das lohnt sich auch immer in dieser Zeit, mal alle Evangelien zu lesen, besonders diese Geschichte, mal die Facetten und die Unterschiede mal herauszulesen. Und ich möchte heute mal das Ganze aus der Perspektive vom Johannes vorlesen. Daraufhin ließ Pilatus Jesus auspeitschen. Also es gab schon eine Vorgeschichte, da wurde Jesus verhört, man hat keine Schuld an ihm gefunden. Und letztendlich, Vers 1, daraufhin ließ Pilatus Jesus auspeitschen. Dann flochten die Soldaten eine Krone aus Dornzweigen und setzten sie Jesus auf den Kopf. Sie hängten ihm einen Purpurmantel um, stellten sich vor ihm hin und höhnten: Sei gegrüßt, König der Juden! Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Dann ging Pilatus noch einmal zu den Juden hinaus und sagte: Seht her! Ich bringe ihn jetzt zu euch, denn ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde. Als Jesus herauskam, trug er die Dornenkrone und den Purpurmantel. Da, seht den Menschen, sagte Pilatus zu ihnen. Als die Hohenpriester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie: Kreuzigen, kreuzigen! Nehmt ihr ihn doch und kreuzigt ihn, rief Pilatus. Ich jedenfalls finde keine Schuld an ihm. Nach unserem Gesetz muss er sterben, hielten ihm die Juden entgegen. Denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus das hörte, bekam er noch mehr Angst. Er ging ins Prätorium zurück und fragte Jesus: Wo kommst du her? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Willst du denn nicht mit mir reden? Sagte Pilatus zu ihm. Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen? Ich kann dich aber auch kreuzigen lassen. Du hättest keine Macht über mich, erwiderte Jesus, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb hat der mich dir ausgeliefert hat, größere Schuld. Daraufhin versuchte Pilatus noch einmal, ihn freizulassen. Doch die Juden schrien: Wenn du den freilässt, bist du kein Freund des Cäsars. Wer sich als König ausgibt, stellt sich gegen den Kaiser. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus auf den Platz hinausführen, den man Steinpflaster nannte, auf Hebräisch Gabbata. Dort setzte er sich auf den Richterstuhl. Es war der Tag vor dem Passafest, am späten Vormittag. Pilatus sagte zu den Juden: Da, seht euren König. Weg mit ihm, schrien sie, ans Kreuz mit ihm. Euren König soll ich kreuzigen lassen, rief Pilatus. Die Hohenpriester entgegneten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Dann wurde Jesus abgeführt. Er hob den Kreuzesbalken auf und schleppte sich damit hinaus bis zu der Stelle, die man die Schädelhöhe nannte. Auf Hebräisch heißt sie Golgotha. Dort nagelten sie ihn ans Kreuz, ihn und noch zwei andere, links und rechts von ihm. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ auch ein Schild an das Kreuz von Jesus nageln, auf dem stand: Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war ganz nah in der Nähe der Stadt. Und der Text war auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch abgefasst. Die Hohenpriester erhoben Einspruch bei Pilatus. Nicht König der Juden muss da stehen, sagten sie, sondern er behauptete, König der Juden zu sein. Doch Pilatus erwiderte: Geschrieben ist geschrieben. Die vier Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, teilten seine Kleidung unter sich auf. Auch sein Untergewand nahmen sie an sich. Es war von oben bis unten durchgehend gewebt ohne Naht. Das zerreißen wir nicht, sagten sie zueinander. Lassen wir das Los entscheiden, wer es bekommt. Damit erfüllte sich, was die Schrift vorausgesagt hatte. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Und genau das hatten die Soldaten getan. In der Nähe des Kreuzes, an dem Jesus hing, stand seine Mutter Maria und ihre Schwester. Außerdem Maria, die Frau des Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter neben dem Jünger stehen sah, den er besonders lieb hatte, sagte er zu ihr: Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Das ist nun deine Mutter. Der Jünger nahm sie zu sich und sorgte von da an für sie. Weil Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er: Ich habe Durst. Denn er wollte auch in diesem Punkt die Voraussagen der Schrift erfüllen. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in das Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Isop-Stängel und hielten ihn Jesus an den Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und übergab den Geist. Genau, also es ist erstaunlich, was Jesus alles an diesem Kreuz leistete, wie er sich da am Kreuz verhielt. Wenn man das mal so psychologisch mal durchstudiert oder seelsorgerlich auch mal anschaut, er hat hier dafür gesorgt, dass Maria, seine Mutter, jemanden hat, der sich um sie sorgte. Und nicht nur das, sondern er betet auch am Kreuz: Vater, vergib ihnen und rechne diese Schuld nicht an. Welcher Mensch würde das tun? Welcher Mensch würde so beten, wenn er am Kreuz hängen würde, wenn er Folter hinter sich gebracht hätte? Und dann, wie würde dieser Mensch umgehen? Würden wir nicht eher verfluchen? Aber hier ist Jesus, der den Menschen vergibt und sogar bittet, dass Gott sie nicht bestraft, denn sie wissen nicht, was sie tun. An anderer Stelle lesen wir auch, dass er verlassen wurde, wo er sich verlassen von dem Vater, von Gott gefühlt hat, getrennt von Gott gefühlt hat, aufgrund unserer Schuld, aufgrund unserer Sünde. Und zum Schluss hat er wirklich komplett durchgehalten. Er ist Gott gegenüber treu geblieben und hat diesen Satz ausgesprochen: Es ist vollbracht. Und dieser Satz, darum geht es heute auch ein bisschen, auf den möchte ich heute auch mehr eingehen. Ich möchte jetzt ein paar Gedanken von mir reinbringen und dann lesen wir noch ein paar Bibelstellen. Ich habe so nachgedacht in letzter Zeit, es gibt Maßstäbe in dieser Welt. So, und der erste Maßstab, den ich für mich selbst gefunden habe, das bin ich selbst. Ich bin Maßstab. Ich entscheide, was richtig oder falsch ist. Ich habe meine eigene Moral, ich habe meine eigenen Gefühle, ich habe meine eigenen Gedanken. Deshalb streite ich mich mit anderen Menschen, weil sie nicht mir entsprechen. Ich entscheide, was richtig oder falsch ist. Und manchmal können wir eine sehr selbstgerechte so Blase entwickeln. Und wir denken, wir machen alles richtig. Und dabei können wir ganz, ganz, ganz viel auch falsch machen. Wie zum Beispiel letztens bin ich Auto gefahren und dann waren zwei Mädels bei mir im Auto, die gerade Führerschein machen. Und ich habe dann so laut gesagt: Naja, ich glaube, ich fahre eigentlich gar nicht mal so schlecht Auto. Und daraufhin sagen sie: Nee, du hast gerade das und das und das und das falsch gemacht. Und da habe ich gedacht: Okay, vielleicht sollte ich meinen Mund doch nicht so weit aufmachen. Und da das hat mich so zum Nachdenken gebracht. Also, das ist die menschliche Moral. Wie oft denken wir oft, dass wir richtig sind, aber wenn das Gesetz uns unter die Lupe nimmt, dann werden plötzlich ganz, ganz viele Fehler entdeckt und wir können eigentlich gar nicht bestehen. Und ich denke, das geht uns jedem so, letztendlich. Dann gibt es noch einen zweiten Maßstab, den ich entdeckt habe, und das ist der Maßstab, den wir in der Gesellschaft finden. Das heißt, eine Gruppe von Menschen tut sich zusammen. Das heißt, nicht nur eine Person jetzt in diesem Fall, sondern eine Gruppe von Menschen kommt zusammen und sie entscheiden dann gemeinsam, was richtig oder falsch ist, was moralisch korrekt ist oder nicht korrekt ist. Und das erleben wir auch oft in der Welt auch. Und dann entdecken wir zum Beispiel, dass gesellschaftlich, zum Beispiel, wenn man jetzt fremdgehen würde, ist das jetzt keine Sünde, kein Verbrechen gegen Gott? Es ist nur gesellschaftlich okay, vielleicht nicht das Beste. Aber na gut, jeder kann machen, was er will. Wenn man sich nicht mehr liebt, kann man ja auch diese Wege gehen. Oder man kann sich mit vielen unreinen Dingen im Internet beschäftigen. Und das ist auch gesellschaftlich sogar anerkannt und akzeptiert. Auch Lebensstile zu führen, gesellschaftlich anerkannt und akzeptiert. Und da habe ich gemerkt, da gibt es auch eine Gefahr, genauso wie bei mir selbst, dass ich denke, ich bin in Ordnung, wir können auch als Gesellschaft denken, wir sind in Ordnung, dabei liegen wir eigentlich komplett daneben. Letztens habe ich sogar noch ein Erlebnis gehabt, ich war in Bad Salzuflen, wollte zum Arzt, musste mich da röntgen lassen und so. Und da bin ich irgendwie, habe ich da die Schilder nicht richtig erkannt und vergessen auch, ne? Also man wird ja auch vergesslich im Alter. Und dann bin ich in so ein Gebiet reingefahren und das war dann halt so eine Fußgängerzone, wo auch Taxis durchgefahren sind und Busse durchgefahren sind. War sehr verwirrend. Mein Navi hat mich da mitten durchgeführt. Und plötzlich, irgendwann wollte ich drehen, dachte so, wo bin ich hier, schnell raus hier und so. Und dann läuft mir ein Polizist entgegen, klopft mir ans Fenster und dann Führerschein, Ausweis und so weiter und dies und jenes und so weiter. Und der war richtig verärgert, dass ich dann da durchgefahren bin, da haben sie das Schild nicht gesehen und so weiter und so fort. Ja, mein Navi hat mich da durchgeführt und ja, ich habe das Schild irgendwie ich war ein bisschen verwirrt und so weiter und so fort. Nichts hat gezählt, gar nichts. Nichts wurde akzeptiert. Der war gnadenlos. Er war so, naja, nicht sehr freundlich, aber auch nicht unfreundlich, aber sehr bestimmend, wie das Gesetz halt ist, sehr bestimmend. Du kannst nichts dagegen machen. Und dann hat er mir dann wieder mein Zeugs wiedergegeben und sagt, ja, die Rechnung wird kommen. Die Strafe wird kommen. Ja? Da habe ich so gedacht, interessant, ne? Das war jetzt eine Kleinigkeit in diesem Fall, ne? Aber wenn Menschen jetzt fremdgehen und sich gegenseitig stark verletzen oder wenn Menschen halt andere Dinge tun, die vor Gott nicht in Ordnung sind, da kann ein Polizist nichts gegen machen, aber in diesem Fall, Kleinigkeit eigentlich, weil viele Autos fuhren da auch durch. Ne? Ich war nicht der Einzige, wie ich es so verstanden habe. Da wurde ja sehr genau. Ja, und das habe ich immer wieder auch mit Polizisten erlebt. Komisch, ne? Dass ich da zu viel mit denen zu tun habe. Also wie gesagt, ein Abo wollte ich schon mal bei denen abschließen. Irgendwie begegnen sie mir immer wieder. Und dann habe ich mich gefragt, wohin führen denn diese Maßstäbe eigentlich? Mein eigener Maßstab oder auch Maßstab der Gesellschaft. Und da habe ich so überlegt, wenn wir uns die Menschheitsgeschichte anschauen, dann sehen wir, dass der Maßstab der Menschen uns irgendwie an den Punkt des Konfliktes führt. Und da brauchen wir auch gar nicht in die Menschheitsgeschichte hineinschauen, wir können auch in unser eigenes Leben hineinschauen, wo wir immer wieder Konflikte miteinander haben, in der Gemeinde haben, mit Familie haben, mit Freunden haben, mit Arbeitskollegen haben. Und wir merken, dass diese Maßstäbe irgendwie eigentlich gar nicht so wirklich funktionieren. Und auch wenn wir jetzt wieder in die Erde schauen, auf die Erde schauen, sehen wir, wie Kriege wieder ausbrechen, wie die ganze Menschheit, wirklich die ganze Menschheit hat gerade Angst, dass wieder ein Weltkrieg ausbricht, dass Dinge wirklich kaputt gehen, die Menschen hoffen und so weiter und so fort, aber die Menschen haben auch ganz, ganz groß, ganz viel Angst. Im Mittelalter irgendwann, als Martin Luther die Bibel übersetzte, ein bisschen später, dann entstand der Humanismus, ich weiß nicht genau, ob ihr, und der Humanismus sagte dann Folgendes, weil Luther sagte, der Mensch ist von Natur aus Sünder, er ist als Sünder geboren, ja, und er braucht diese Vergebung, die Gnade Jesu Christi. Und der Humanismus hat dann was ganz anderes gesagt. Er hat gesagt, ach Quatsch, ja, also der Mensch ist kein Sünder von Natur aus, sondern der Mensch entwickelt sich vielleicht dahin eines Tages, aber im Grunde genommen ist der Mensch nicht schlecht. Und dann entwickelt sich das Ganze und dann dauert es nicht lange. Ein paar Jahre später haben wir den Ersten Weltkrieg gehabt, den Zweiten Weltkrieg gehabt und jetzt stehen wir wieder vor einem möglichen Dritten Weltkrieg. Das ist die Natur des Menschen. Ja? Und was der Mensch nicht kapiert, der Mensch, der auf dieser Erde lebt, dass Gott auch seinen eigenen Maßstab hat. Er hat seinen eigenen Maßstab und er hat alle Rechte dazu, seinen Maßstab zu haben. Weil er der Designer, der Schöpfer, der Macher von dieser Welt ist, von dem, was hier auf der Erde passiert. Er hat das Ganze entwickelt und er hat auch einen Maßstab. Und ganz oft ist sein Maßstab nicht übereinstimmend mit unserem Maßstab. Ja? Wenn wir uns zum Beispiel Hebräer 4, Vers 12 anschauen, also nächster Vers, so, genau, dann heißt es hier, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Also Gott ist ein Richter, nicht nur der Taten, was wir gleich auch lesen werden, sondern er richtet schon das, was in dem Herzen, was wir im Denken passiert und vorgeht. Und wie viele Gedanken haben wir, wie viele Gefühle haben wir, die wir niemals hier offenbaren würden? Wie oft habt ihr mich schon gesehen und Dinge gedacht, wenn ihr sie laut ausgesprochen hättet, hätten wir einen Streit gehabt. Oder ich, wenn ich sie gedacht hätte und laut ausgesprochen, hätten wir einen Streit gehabt mit euch. Ja? Also wir sagen nicht alles, aber Gott sieht diese Gedanken. Er sieht diese Gedanken des Herzens, das Verborgene. Wenn wir im nächsten Vers weiterlesen, da heißt es, sogar so genau wird das sein in Matthäus 12, Vers 36 bis 37, ich sage euch, am Tag des Gerichts, ja, nee, du bist zu weit, oder? Einmal zurück. Ach, ich habe es übersehen, okay, dann lese ich es vor. Also, ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft über jedes nutzlose Wort ablegen müssen, das sie gesagt haben. Denn aufgrund deiner eigenen Worte wirst du freigesprochen oder verurteilt werden. Hier spricht Jesus über das Weltgericht. Und hier sagt er, dass ein Mensch aufgrund jedes einzelnen nutzlosen Wortes, ja, gerichtet wird. Wie viele nutzlose Worte rede ich in meinem Alltagsleben? Wie viele Späße, die ich sage, die ich gar nicht meine und trotzdem einen Menschen vielleicht verletzt haben. Und wegen eines jeden einzelnen Wort wird Gott die Menschheit richten. Das ist beängstigend. Ja, das ist ein ganz anderer Maßstab, wie wir denn hier auf dieser Erde haben. Ja, ein Polizist beurteilt nicht meine Gedanken und mein Herz. Er weiß ja nicht, was mir vorgeht. Er braucht eine Tat. Er braucht die Beweise dafür. Aber Gott sieht mein Herz und er sieht meine Gedanken. Matthäus 5, 22 heißt es, ich aber sage euch schon, wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Schwachkopf, wer zu seinem Bruder sagt, Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Du Idiot. Sophia, hast du schon mal über Jojo, du Idiot, gedacht, gesagt? Jojo, du über Sophia oder wie auch immer? Oder über uns vielleicht, das ist so ein Idiot im verborgenen Herzen? Mann, das ist ein ganz anderer Maßstab, wenn jemand sagt, nur du Idiot. Und die Schriftgelehrten dachten, wenn sie jemanden umbringen und töten, dann haben sie das Gesetz gebrochen. Und dann kommt Jesus und verschärft das Ganze. Und sagt, wenn du schon nur zu deinem Bruder gesagt hast, du Idiot, zu deinem Nächsten gesagt hast, du Idiot. Wie oft sagen wir das in unserem Leben? Politiker, ach, das sind doch alles Idioten. Ja? Schwachkopf. Hier heißt es dann, der gehört ins Feuer der Hölle. Das ist nach diesem Maßstab wird Gott eines Tages die Welt richten. Das ist furchtbar. Das ist beängstigend. Matthäus 5, 27 bis 28, genau das gleiche wieder. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst die Ehe nicht brechen. Ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, der hat in seinem Herzen schon einen Ehebruch mit ihr begangen. Also du musst nicht mit jemandem ins Bett, in die Kiste springen, um die Ehe zu brechen, sondern wenn du die Frau eines anderen angesehen hast und sie im Herzen begehrt hast, dann hast du vor Gott schon gesündigt. Das ist beängstigend. Wie viele Menschen leben denn heute sozusagen nach diesen Versen im Ehebruch oder am Ehebruch begangen? Wer ist da denn in diesem Punkt unschuldig? In Jakobus 2, 10 bis 11 heißt es, denn wer das ganze Gesetz hält und nur gegen ein einziges Gebot verstößt, der ist an allen schuldig geworden. Mag sein, dass du oder ich, dass wir in einem Gesetz sehr stark sind. Wir haben da irgendwie keine Versuchung, keine Angriffe. Aber hier heißt es, wenn ich eins gebrochen habe, dann habe ich alle gebrochen. Dann bin ich am ganzen Gesetz schuldig geworden. Vers 11, denn der gesagt hat, du sollst die Ehe nicht brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht morden. Wenn du nun keinen Ehebruch begehst, aber jemanden umbringst, dann hast du das Gesetz übertreten, beschuldigt. Und in 1. Samuel 6, Vers 20 heißt es sehr, sehr treffend, wer vermag vor dem Herrn, diesem heiligen Gott zu bestehen? Also mir war es heute wichtig, mal das zu zeigen, mit welchem Maßstab Gott eigentlich messen wird oder die Menschen messen wird, damit wir überhaupt verstehen können, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Denn der Mensch, wenn er so wirklich ankommt, genauso wie ich, der ich Auto gefahren bin, und dann die zwei Mädels mir ganz klar und deutlich gesagt haben, nee, du hast das und das und das nicht richtig gemacht. Und sie hatten recht. Ich habe dann in der Tat wirklich, würde ein Polizist in diesem Fall zuschauen, ich hätte das Gesetz gebrochen. Ich habe es falsch gemacht. Für mich waren es Kleinigkeiten, aber nach dem Gesetz sind das wichtige Dinge. Ich hätte eine Strafe bekommen. Genauso wie auch in der Fußgängerzone. In Römer 6, Vers 23 heißt es, im nächsten Vers, da heißt es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Lohn der Sünde, was bedeutet das eigentlich, der Lohn der Sünde? Was ist übrigens Sünde? Wenn ich zum Beispiel zu viel gegessen habe, ist das eine Sünde? Wenn ich heute mal ein bisschen Schokolade gegessen habe oder wenn ich mal ein Glas zu viel getrunken habe, ist das Sünde? Nein, das ist keine Sünde. Sünde ist es, wenn wir gegen den Maßstab Gottes gehen. Sünde ist etwas, wenn wir gegen das, was Gott angeordnet hat, dagegen handeln. Ja, und das ist ja unser Problem mit der Gesellschaft. In der Gesellschaft können wir Dinge übereinstimmen und wir denken, weil alle mit dem übereinstimmen, oder die meisten zumindest, denken wir, ist es in Ordnung. Und dann treffen wir einen Maßstab Gottes, der vielleicht ganz alleine dasteht und trotzdem sind alle falsch. Ja, Gott ist heilig und Gott hat dieses Ganze hier entwickelt und designt und gemacht und er hat eine Vorstellung für das Leben und er sagt hier Folgendes, wenn jemand diesen Weg geht, wenn jemand der Sünde folgt, wenn jemand sich also dafür entscheidet, nicht nach dem Maßstab Gottes zu leben, dann wird es eine Belohnung sein. Ja, so wie im Laufen, du bist gelaufen und willst dein Ziel erreichen und du folgst der Sünde, dann wird der Lohn für dich, für mich, wird das der Tod sein. Und zwar der ewige Tod, nicht nur einmal kurz sterben und das war's. Ja, viele Menschen, die dann Suizidgedanken haben, denken auch, wenn sie sterben, dann ist es die Erlösung. Das ist ein großer Irrtum. Wenn du keinen Frieden mit Gott hast, dann wirst du in die Hölle gehen. Du wirst ewig Verdammnis in deinem Leben haben. Ja, du wirst gerichtet werden. Deshalb hier wer der Sünde folgt, wer sich dafür entscheidet, ihr nachzufolgen, er wird den Tod in seinem Leben haben, den ewigen Tod, den zweiten Tod, aus dem es kein Entrinnen, kein Heraus mehr gibt. Aber hier gibt es noch einen anderen Weg und auf diesen Weg möchten wir heute schauen. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also wer sich für Jesus entscheiden und Jesus nachfolgen wird und an ihn glauben wird, dann wird er eine Gnadengabe, also Geschenk. Geschenk ist Gabe bekommen, ein Geschenk bekommen und das ist ewiges Leben in Christus Jesus. Und der Mensch steht vor dieser Wahl. Er kann eine Entscheidung treffen. Entweder ich folge der Sünde und habe dann als Belohnung den ewigen Tod oder ich folge Jesus und habe dann als Belohnung ewiges Leben. Johannes 3, Vers 16, weltbekannt, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Gott selbst schaut auf diese Erde, er sieht den Zustand, er sieht unseren Zustand als Menschen und sagt, wenn es ein Weltgericht geben wird, dann wird kein Mensch entrinnen. Nicht ein einziger schafft es, vor diesem Gott zu bestehen. Und dann drückt Gott sein Herz aus. Das heißt, er schaut auf diese Erde. Er schaut auf den sündigen Zustand der Menschen. Er schaut auf die ganzen Kriege, auf das ganze Morden, Vergewaltigen und alles, was wir Menschen so alles in der Menschheitsgeschichte getrieben haben. Also das Maß ist wirklich voll. Und dann schaut Gott auf diesen Zustand der Menschen und dann trifft er eine Entscheidung. Nicht die Menschen zu hassen, sondern die Menschen zu lieben. Und das beeindruckt mich so sehr. Wie oft bin ich als Mensch, wenn ich mal auf diese Erde schaue, wo ich denke so, und dann hasse ich den und den und ärgere mich über den und dies und so weiter und so fort. Und Gottes Entscheidung ist es zu lieben. Und zwar durch eine unglaubliche Opfertat, indem er seinen geliebten Sohn nimmt und ihm am Kreuz hingibt für unsere Schuld und für unsere Sünden. Das bewegt mein Herz so sehr. Ich möchte von Gott lernen. Ich möchte mit seinen Augen auf diese Erde schauen. Nicht nur die Verdammnis und das Dunkle sehen, sondern das sehen, was Gott machen möchte. Und zwar die Menschen herausretten aus dieser Erde. Er möchte die Erde nicht verändern, sondern er möchte die Erde neu machen. Er möchte uns Menschen nicht verändern, sondern möchte eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung in uns schaffen. Durch Tod und Auferstehung Jesu Christi. Auch durch unseren Tod und Auferstehung in der Taufe. Das ist das, was Gott möchte. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. In 1. Johannes 1, Vers 19, im nächsten Vers, da heißt es, wenn wir unsere Sünden eingestehen, bekennen, also aus dem Verborgenen ins Licht bringen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Also Gott ist treu und gerecht. Wenn wir ihm unsere Schuld bekennen. Und das ist etwas, wozu ich uns heute einladen möchte. Wir werden uns gleich ein bisschen Zeit nehmen, 5 Minuten. Und ich möchte euch bitten, kannst du den nächsten Vers nochmal einblenden? Ich möchte euch bitten, diesen Vers, dass ihr heute einmal, und das hat mich so ein bisschen inspiriert durch die Offenbarung, die ich gerade auch gelesen habe, da heißt es immer wieder, dass Jesus zu der Gemeinde spricht und dann sagt er zu der Gemeinde, tut Buße und kehrt um. Also zu den Gläubigen sagt er, tut Buße und kehrt um. Das heißt, eine Buße ist nicht etwas, was wir einmal getan haben und dann sind wir frei davon, sondern eine Buße ist etwas, was wir immer wieder lernen müssen zu tun, immer wieder zu reflektieren, hey, lebe ich gerade nach dem Maßstab Gottes, lebe ich nach seinem Geist, nach seinem Wort oder lebe ich wieder nach meinem eigenen Maßstab oder lebe ich sogar nach dem Maßstab der Gesellschaft und bin sogar vielleicht dadurch eigentlich nicht mehr so richtig mit Gott unterwegs, obwohl ich zu ihm gehöre, aber das, was ich tue, gefällt ihm vielleicht gerade nicht. Und ich möchte euch mit diesem Vers als Leitvers heute so einladen, gleich wenn wir ins Gebet gehen, bevor wir das Abendmahl auch miteinander einnehmen werden, wo wir wieder auf die Gnade schauen, auf die Barmherzigkeit schauen werden, dass wir einfach diesen Vers nehmen. Da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, deinem ganzen Gemüt und Wesen und deinem Nächsten wie dich selbst. Dass wir gleich, wenn wir ins Gebet gehen, in stille Gebet, persönliche Gebet, 5 Minuten, dass wir mal reflektieren. Wie sieht es eigentlich gerade aus? Wo stehe ich eigentlich gerade mit Gott? Wie sieht es aus mit meinem Nächsten? Wie sieht es aus mit vielleicht Familien und Kindern? Wie sieht es mit meiner Lieblosigkeit aus? Mit meinen, vielleicht vergebe ich auch jemanden nicht. Mit meiner Hartherzigkeit? Wie sieht es mit meinem Hass aus? Wie sieht es damit aus? Tragen wir das immer noch herum, obwohl wir Jesus in unserem Leben haben? Obwohl wir die Gnade haben? Haben wir solche Dinge da, wo wir richten und verurteilen? Vielleicht ist das der Moment heute, bevor wir das Abendmahl an dem Amka-Freitag, wo wir diese Dinge loslassen können wo wir sagen können, Gott, vergib mir. Herr, ich bringe dir jetzt meine Schuld, weil nach deinem Maßstab bin ich auch schuldig, eigentlich. Vergebe mir, Herr. Vielleicht mit Geschwistern, Arbeitskollegen, Schulkameraden, da, wo es kompliziert und schwierig wird. Aber was ist mit Gott, Gott gegenüber? Meine, ja, Jesus hat für uns bezahlt, uns ist vergeben, aber was ist, wenn unser Herz lau geworden ist? Da sagt Jesus auch ganz klar und deutlich, kehre um, tue Buße. Was ist, wenn wir nicht mehr die Temperatur im Herzen haben, die eigentlich Gottes Maßstab gerecht wird? Was, wenn wir Unglauben haben? Was, wenn wir ungehorsam sind? Was, wenn Gott zu uns gesprochen hat irgendwo, Michael, tu dies, tu das, und dann habe ich gesagt, nee, ich mache das und dies. Ja, und dann ich den Frieden Gottes verloren habe. Was ist mit Hingabe? Was ist, wenn meine Hingabe mangelt? Was ist, wenn ich eigentlich mich nur noch um mich selbst herum drehe? Und Gott bittet die ganze Zeit, bitte segne mein Leben und mach dies und das. Aber was ist mit Gott? Was ist mit Gottes Interesse? Was ist mit dieser Hingabe, wo Gott vielleicht, wo mein Herz eingeschlafen ist? Was ist mit Götzen? Götzen in unserem Leben. Wir sagen ja, wir fallen doch vor keinen Statuen nieder. Ja, das tun wir vielleicht nicht. Aber kann sein, dass wir vor dem Geld niederfallen, vor der Habsucht niederfallen. Kann sein, dass wir vor anderen Begierden niederfallen. Was sind die Dinge, die da sind, die unsere Herzen von Gott wegrauben, damit, und wir werden dadurch dem Maßstab Gottes nicht gerecht? Vielleicht gibt es Dinge, die wir da auch loslassen sollen. Und ich möchte jetzt uns ermutigen, dass wir jetzt ins Gebet gehen, bevor wir das Abendmahl einnehmen und dass wir mal so ein Herzens-EKG machen, dass wir mal in unser Herz hineinschauen, dass wir dann die Dinge zu Gott bringen, die wir haben. Verhärtung in unserem Herzen, Lieblosigkeit Gott gegenüber, Menschen gegenüber. Und lass dich da von Gottes Geist führen. Okay, und dann komme ich nochmal hier hoch, nach 5 Minuten. Unser Gott und Vater, unser Herr Jesus Christus, unser Erretter, Messias, wir bekennen vor dir, Herr, dass wir deinem Maßstab nicht gerecht werden können. Wir bekennen vor dir, dass wir so oft gegen deinen Maßstab gesündigt haben, gegen deinen Willen gehandelt haben, menschlich vielleicht in Ordnung, aber im Verborgenen, da wo du das Herz siehst, Herr, sind wir so oft gefallen. Herr, du siehst unseren Hochmut, unseren Stolz, unsere Arroganz, die wir oft haben. Herr, du siehst unsere Herzenshärte, unsere Lieblosigkeit. Herr, du siehst, wie wir oft nicht vergeben können, wie wir Menschen hart verurteilen und beurteilen. Herr, du siehst auch unser unordentliches Leben, das im Verborgenen passiert, Herr, was kein Mensch sieht. Herr, du siehst auch unseren Götzendienst, Dinge, an denen wir immer noch kleben, unsere Herzen dran klammern, Herr. Herr, wir möchten von diesen Dingen umkehren, Herr, möchten Buße tun, Herr, möchten dich bitten, dass du unser Herz reinigst und frei machst von all dem, was uns trennt, damit wir dieses hier leben können, was wir in dem Vers hier gelesen haben, dass wir dich in dem ganzen Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt lieben können, aber auch den Nächsten, Herr, wie uns selbst. Danke, Herr, dass du uns frei gemacht hast von Schuld und Sünde. Danke, dass du uns vergeben hast und dass du genau deshalb ans Kreuz gegangen bist, weil wir Menschen es nicht schaffen. Danke, Herr Jesus, dass wir in dir die Freiheit haben und dass wir das nicht mehr aus eigener Kraft anstellen müssen, sondern du wirst es in uns bewirken, Herr, durch deinen Heiligen Geist. Herr, wir loben dich und preisen dich im Namen Jesu. Amen. Schuld bekennen, Sünde bekennen ist eine sehr, sehr befreiende Sache. Das kann sein, dass wir vielleicht jetzt hier 5 Minuten klein angefangen haben. Vielleicht ist es bei dir auch im Leben dran, bei mir im Leben dran, dass wir mal ein bisschen zu Hause uns mehr Zeit nehmen, alles mal auf den Tisch legen. Es kann sein, dass es hart ist, unter das Licht Gottes zu kommen, aber es ist so befreiend. Wenn wir dann die Gegenwart Gottes merken werden, diese Freude merken werden, dann ist das mehr wert als alles an dem, wo wir dran vorher festgehalten haben. Wir haben ein Gefühl haben, das ist Dreck, warum habe ich das überhaupt geliebt? Ja, das ist das, wenn wir verstanden haben, was Gott für uns getan hat. Jetzt habe ich noch ein paar Verse für uns und dann gehen wir ins Abendmahl rüber. Ich möchte gerne aus Jesaja 53, Vers 3 bis 5 vorlesen. Da heißt es, er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leid vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr trägt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, Er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld. Ihn wegen unserer Schuld gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Genau deshalb Buße alleine machen, tun, reicht nicht aus. Du kannst den ganzen Tag, die ganzen wirklich Jahre Buße tun für gewisse Sünden. Wenn da nicht der Blick auf Jesus kommt und das Akzeptieren von, ich kann meine Strafe und Schuld nicht abbüßen, aber er hat es für mich getan. Er ist für mich gestorben. Und wenn ich durch den Glauben meine Hand an ihn lege, wenn ich durch den Glauben auf ihn blicke, wenn ich ihn im Glauben annehmen werde, dann wird mir diese Schuld, die ich nicht abarbeiten kann, dann wird sie mir vergeben und Gott macht mich wirklich, wirklich, wirklich frei. Und wisst ihr was? Das ist eigentlich Zentrum der ganzen Bibel, diese Vergebung Gottes, diese Gnade, dieses Geschenk Gottes. Und so viele Christen bis heute, die wissen im Kopf, ja, der Herr hat mir vergeben. Aber wenn man ganz genau ins Herz schaut, wenn sie auf gewisse Sünden schauen in ihrem Leben, wenn sie dann anfangen, Buße zu tun, um Vergebung zu bitten, Herr, vergib mir. Und dann beten sie, vergib mir und vergib mir, Herr, und bitte gib mir doch Kraft, dass ich das nicht wieder tue. Und das, was fehlt, ist diese gewaltige Kraft Gottes, das Evangelium Jesu Christi, wo Gott dich fragt, Gott sagt zu dir in diesem Moment, ich will nicht, dass du es durch dein vieles Gebet abarbeitest, sondern er stellt dir eine einzige Frage. In deinen schlimmsten Sünden, in den schlimmsten Verbrechen, die du begangen hast, für das, wo du dich immer noch bis heute schämst, stellt er dir eine einzige Frage. Und die Frage ist, glaubst du, dass das, was am Kreuz durch meinen Sohn passiert ist, dass das ausreicht, um alle deine Schuld und Sünde zu vergeben. Glaubst du daran, dass du jetzt komplett gerecht gemacht worden bist vor dem himmlischen Vater? Glaubst du daran? Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, nachdem du Buße getan hast, dann wirst du Frieden und Freiheit erleben in deinem Gewissen, in deinem Herzen. Aber wenn du diese Frage nicht mit Ja beantworten kannst, dann wirst du immer noch ein belastetes Gewissen haben. Und das ist die Macht des Evangeliums. Jesus macht uns frei, nicht nur äußerlich, sondern innerlich vom schlechten Gewissen. Das kannst du nirgendwo anders bekommen, außer bei Jesus. Das haben wir, viele von uns hier schon stark erlebt. Aber in einigen Bereichen fehlt uns irgendwie, kann Gott wirklich das vergeben? Und wisst ihr was? Es gibt viele Gemeinden und wir auch selbst müssen da wachsam sein, dass wir einfach an dem Punkt wachsam sind. Denn überlegt euch mal, was mache ich in meinem Herzen, wenn ich Folgendes tue? Wenn ich sage, Jesus, du bist am Kreuz gestorben, aber du unbewusst in deinem Herzen und das Gefühl hast, du musst es irgendwie abarbeiten. Dann entehre ich so ein bisschen Jesus. Dann sage ich so, weißt du, Jesus, dein Opfer reicht nicht vollkommen aus. Und das machen auch viele Gemeinden in der heutigen Zeit. Diese Vermischung zwischen Neuen und Alten Testament. Sie haben Jesus und dann sagen sie, dann musst du diese 10 Millionen Gebote einhalten und damit treten sie Jesus mit Füßen. Und das ich glaube, kein Vater würde damit gut klarkommen. Wir müssen uns entscheiden. Entweder glaube ich dem Evangelium und stelle mich komplett auf das, was Jesus gesagt hat, was Gott gesagt hat, oder ich gehe wieder ins Alte und dann mache ich wirklich alles nach dem Gesetz. Aber zu sagen, Jesus, und dann musst du noch das und das und das machen. Und da war auch der Paulus oft zornig. Wenn wir die Schrift sehen, Galater lesen, kein schönes Wort. Wer hat euch dieses falsche Evangelium gebracht? Dieses Evangelium, was ist das falsche Evangelium? Dass du an Jesus glauben musst und du musst dich noch beschneiden lassen. Du musst noch die Gebote einhalten. Wer hat euch das gebracht? Sagte, dass weder Engel noch irgendeine Kreatur das tut. Das ist nicht richtig. Es gibt kein anderes Evangelium. Durch dieses Evangelium wurden wir freigemacht. Und dazu möchte ich uns heute ermutigen auch, nachdem wir jetzt auch so ein bisschen erzählt haben, was im Herzen vielleicht nicht richtig passiert ist, lasst uns das vollkommen in dem ganzen Herzen, diesem Evangelium, Glauben schenken. Und dann werden wir es erleben, wie es dann heißt, Jesus hängt am Kreuz und er sagt, es ist vollbracht. Jesus hat das für uns, anstelle für uns geschafft. Und wenn wir an ihn glauben, so werden wir es in unserem Leben erfahren. Epheser Kapitel 2, Vers 8. Da heißt es, du kannst weiterschalten, noch eins weiter, genau, Vers 8, da heißt es, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, ist ein Geschenk Gottes, nicht aus euch selbst, ist ein Geschenk, aber durch den Glauben wird das angenommen, durch den Glauben wird das in Anspruch genommen in unserem Leben. Deshalb, wenn ich ganz viel bete und versuche, eine Sünde wegzuarbeiten sozusagen, Ja, oder wenn ich sage, wenn ich dann, nachdem ich was Schlechtes getan habe, ich werde jetzt mehr Bibel lesen, mehr beten, mehr fasten, dann versuche ich eigentlich, die schlechte Gewissen wegzuarbeiten. Und das geht nicht. Das geht nur durch das Blut Jesu Christi. Das heißt, Buße tun, bekennen heißt, ich bekenne, ich wurde an dieser Stelle besiegt. Aber ich bekenne auch Gott, ich kann mich selbst davon nicht befreien. Du bist mein einziger Erretter, du bist mein Befreier. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und danke jetzt, dass ich durch den Glauben aufstehen kann. Und danke Gott, dass ich jetzt gerecht bin in deinen Augen. Und dadurch hat uns Jesus in Hebräer 9, Vers 12, wenn wir den oberen Vers lesen, er ist auch nicht durch Blut von Becken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum im Himmel eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Eine Erlösung, die nicht mehr, das ist keine kurzzeitige Erlösung, keine vergängliche Erlösung, keine begrenzte Erlösung, es ist eine ewige Erlösung. Das heißt, diese Gnade, diese Vergebung ist für alle Zeiten, bis in alle Ewigkeit, wird dir Gott deine Schuld nicht mehr anrechnen, auch wenn du fällst, weil du dich auf das Blut Jesu Christi stützt. Wir haben von Johann letztes Mal gehört, wie er auch selbst es in seinem Leben erlebt hat. Eine gewaltige Kraft Gottes, das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Wir brauchen nicht mehr in der Sklaverei bleiben, in Ägypten bleiben, in der Sünde bleiben, sondern wir können jetzt rauskommen. Und hiermit möchte ich auch gerne zum Abendmahl überleiten. Wenn wir gleich das Abendmahl einnehmen, dann lass uns doch wirklich mal fragen, glaube ich eigentlich daran? Glaube ich an das Blut Jesu Christi? Glaube ich an den Leib Jesu Christi? Glaube ich daran, dass mich das Blut reinigt und mir vergibt? Und dass meine ganze Schuld gestrichen ist und dass Gott sich daran nicht mehr erinnert? Lass uns mal uns heute wirklich, nicht nur einfach als Ritual, als aus Gewohnheit, sondern wirklich kurz davor fragen, glaube ich daran? Und antworte deinem Herzen, ja Herr, ich glaube, ich vertraue dir. Und auch wenn du bis heute Zweifel gehabt hast, triff neu diese Entscheidung. Und wenn du vielleicht gar nicht mit Jesus unterwegs bist und du immer noch ein belastetes Gewissen hast und merkst, du kommst an den Maßstab Gottes nicht heran, dann gebe heute auch Gott dein Leben. Bete zu Jesus und sag, Jesus, ich versuche frei zu werden von meinem schlechten Gewissen, aber ich schaffe es einfach nicht. Und dann rufe den Namen Jesu an als deinen Herrn und Erlöser. Und du wirst sehen, dein Gewissen wird frei werden. Du musst zu keinem Menschen kommen, das kannst du ganz allein im Verborgenen tun. Und du wirst sehen, dein Leben wird sich verändern. Während wir jetzt noch gemeinsam, ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten, dass wir gleich das Abendmahl verteilt werden auf den Tischen, wie ihr gerade gehört habt. Wartet noch ein bisschen, dann wird Ari noch die Einsetzungsworte mit uns lesen und dann können wir im Glauben dieses Abendmahl annehmen.